Also wie wir jetzt alle wissen, arbeite ich im Marketing. Und so erholt sich mein LinkedIn gerade noch von den letzten OMR-Postings und schon das nächste Event wirft seine Schatten voraus. Denn als gute Marketing-Melanie-Bäuerinnen-Weisheit weiß man, nach der OMR ist vor der Sticks and Stones. Und so habe ich den Gründungsvater der Sticks and Stones, den CEO der Ulala Group, Stuart Bruce Cameron, Pronomen er ihm, getroffen. Warum Stuart mir die Einkaufsliste seines halben Wocheneinkaufes einmal zukommen lässt, warum seine Mutter ganz erleichtert war, als er sich bei ihr geoutet hat und was er sich für die Community im Konkreten wünscht, das verrät er uns in ganz kompakten 50 Minuten. Von daher höre ich auf zu sabbeln und wir starten los.
Jour Fix Glamour, der queere Karriere-Podcast mit Max und seinen Gästen.
Ja, Stuart, dann sage ich herzlich willkommen im Jour Fix Glamour. Schön, dass du da bist.
Vielen Dank für die Einladung.
Ja, sehr, sehr gerne. Und jetzt muss man sagen, normalerweise ist es so, ich lade mich zum Jour Fix ein und die Meetingverpflegung, da bin ich sehr gespannt, was da kommt. Mhm. In unserem Fall dachte ich mir, der einzig, der wahre Stuart Bruce Cameron erweist mir die Ehre. Frage ich mal, was soll ich denn zum Jour Fix mitbringen? Und dann schrieb mir ein Mitarbeiter von dir, Jonathan, den ich nur per Mail kenne, den ich aber jetzt schon gerne gefühlt in meinem Freundeskreis integrieren würde, weil ich nie einen netteren Menschen per Mail kennengelernt habe. Also liebe Grüße an Jonathan an der Stelle. Und Jonathan schrieb mir dann, ich würde mal sagen, gefühlt die halbe Wocheneinkaufsliste. Ich habe dir einen kleinen Finger gegeben, du hast die ganze Hand genommen. Führ uns durchs Menü, was durfte ich aus München mitbringen?
Ach so, was ich?
Ja.
Führ uns ja ich soll das sagen. Also, ja. Ich weiß es ja nicht ganz genau, was es genau ist, aber ich weiß, wir haben hier Brezeln, aber ich weiß jetzt nicht genau welche. Welche sind das? Von welcher? Weißt du es mal ganz? Ist es Hoffesserei?
Müller?
Was ist es?
Disclaimer, Schleichwerbung, Richard Breitzen.
Ich habe es mir fast gedacht. Die sind okay. Das kann man durchgehen lassen. Ich bin so Hoffesterei-Fan noch. Aber das schaut schon mal sehr gut aus. Dann haben wir hier einen Käse. Ich glaube, dieser Käse, das ist ein, wie heißt der nochmal?
Also das Briefing war kräftiger Käse.
Ja, kräftiger, richtig.
Und es ist ein Old Amsterdam geworden.
Old Amsterdam, genau, richtig. Super, perfekt getroffen. Und dann haben wir hier noch eine Schüssel Himbeeren und eine Schüssel Erdbeeren. Und dann haben wir natürlich Paulaner Spezi Zero.
Wichtig.
Ja, wichtig.
Ich denke nicht, dass man die einfach bekommt. Ne?
Ich weiß, es ist sehr schön, vor allem in Bayern. Also hier in Berlin kriegst du mittlerweile öfters. Und ja, Paulaner Spezi, ja, das muss. Ich bin damit aufgewachsen. Keine Spezi schmeckt so gut wie Paulaner Spezi. Ich werde nicht gesponsert, aber ich liebe sie.
Das ist hier zünftig bayerisch. Ich glaube, bayerischer, als ich es in München aufgetafelt hätte. Von daher, cheers in diesem Sinne. Schön, cheers, dass du im Jour Fix Glamour bist.
Dankeschön, Max, für die Einladung. Cheers. Schmeckt lecker. Selbst wenn sie Zero ist. Ich muss schon sagen, ohne Zero ist sie ein Tickchen besser.
Ja.
Ein Tickchen. Und wenn sie noch ein bisschen gekühlt ist.
Okay, Kritik ist angekommen. Du, vielleicht wird das ja hier ein Serientermin mit uns beiden. Ich gelobe Besserung. In diesem Sinne, hau rein, los geht's. Stuart, genau, schmier dir mal und ich fange ja schon mal an zu lamentieren.
Mhm, bitte doch.
Du bist, habe ich gerade schon gesagt, CEO und Founder der Ulala Group. Mhm. Und wenn ich mit meinem Marketingdeutsch das einmal zusammenfasse, dann gehören dazu Brands und Formate wie die Sticks and Stones, Prouder, Unicorn in Tech, Alice, Unpinked. Und als wäre das nicht genug, hast du dann auch noch gedacht, Mensch, gründe ich nochmal einen Woman Leadership Network Panda. Erklär mir doch mal bitte, wer oder was ist die Ulala Group und was ist dein Job als CEO in dem Laden?
Ah, das würde ich auch gerne wissen, was man wirklich, also meine ganze Jobbezeichnung. Ja, Jobbezeichnung ist CEO, tatsächlich Geschäftsführer der Ulala Group, habe das ganze Ding gegründet vor, ich weiß jetzt gar nicht wie viele Jahren, ich glaube vor 14 Jahren, damals noch in München und mittlerweile ist es tatsächlich etwas größer geworden. Wir sind jetzt so um die, ich glaube 20, 22 Mitarbeitenden, die sich tatsächlich täglich dafür einsetzen, für LGBTQ+-Menschen am Arbeitsplatz, um sie zu empowern, dass es mehr Wertschätzung gibt, mehr Akzeptanz, mehr Toleranz nicht, das Wort mögen wir nicht. Und das machen wir in unterschiedlichen Projekten, genau wie du es bereits wunderbar aufgezählt hast, von der Sticks and Stones, unser allererstes Projekt, was wir gestartet haben, bis das letzte Projekt war, glaube ich, Ampinkt, das ist unsere LGBTQ+-Diversity-Konferenz, also sehr, sehr viele Projekte. Und gleichzeitig, wie du schon gesagt hast, Panda, unser Frauennetzwerk, das habe ich aber nicht alleine gegründet, sondern das habe ich zusammen mit Isabel Heuer gegründet. Das ist eine meiner besten Freunde und da habe ich auch gar nicht mehr so viel zu tun, ehrlich gesagt. Da bin ich so weg von diesem Hands-on, sondern mache ich bloß noch so ein bisschen Strategie und Seelencoach, würde ich mal sagen. Ansonsten konzentriere ich mich voll und ganz eher auf die Udela Group und dann noch so ein paar Investitionen woanders. Was war denn nochmal deine Frage? Entschuldige, ich bin schon wieder. Ich habe mich gerade so sehr auf diese Breze konzentriert und wie ich jetzt eigentlich essen und quatschen soll. Und deswegen hat mich das aus dem Konzept gewirkt.
Ach, nee, weißt du was? Du beißt hier mal bitte rein, weil dafür hat diese Breze einen Weg für 400 Kilometer genommen, damit sie jetzt von dir verspeist wird. Super.
Okay. Wunderbar. Aber ich meine schon, ich glaube, ich muss später essen, weil sonst.
Ich frage mich auch, wer hört diesen Podcast, weil ich würde mir selber nicht beim Spatzen zuhören wollen. Aber
richtig,
jetzt,
oder?
Jetzt müssen alle durch.
Müssen alle durch, ja.
Genau.
Ich werde mich versuchen, im Zaune zu halten.
Heißt aber auch, deine Karriere, die begann ja mal irgendwo. Nimm mich mal bitte so ein bisschen mit. Wo startete denn die Karriere des Stuart und wie waren so die Schritte, um dann irgendwann zu sagen, und jetzt gründe ich die Udela Group?
Gott, bei mir ging das alles ziemlich quer durch, weil ich früher nie wirklich wusste, was ich eigentlich überhaupt wollte. Ich war ein ziemlich problematisches Kind. Ich war sehr unglücklich mit mir. Ich wusste auch gar nicht, warum. Also später habe ich schon mitbekommen, ein großer Teil lag daran, dass man halt einfach ein Außenseiter war, dass man schwul war und dass das einfach keiner mitbekommen durfte. Und das hat ganz, ganz viel damit zu tun gehabt, dass ich ja, mich um alles andere gekümmert habe als um Schule oder was ist Beruf? Brauche ich sowas eigentlich überhaupt? Habe mir da keine Gedanken dazu gemacht und war deswegen auch sehr problematisch in der Schule. Ich glaube, ich war zwischenzeitlich der wirklich einer der schlechtesten auf einer Hauptschule. Und das hat ein bisschen länger gedauert, bis tatsächlich meine Mutter, die beste Person auf diesem Planeten, ne, mir damals sehr, sehr smart eigentlich gezeigt hat, so, dass ich doch eigentlich mehr könnte, indem sie im Prinzip einfach nur enttäuscht von mir war. Und das hat dazu geführt,
dass sowas sitzt, ja.
Sowas sitzt, genauso. Wenn die Mutter nicht mal an einen glaubt, wer dann? Ja? Ja, und dann wollte man das dann doch nochmal beweisen, sagen, ich bin ja nicht doof, ich habe bloß keinen Bock und ich weiß aber nicht, was ich machen soll. Und dann hat sich alles gedreht und dann bin ich quasi zum Drittbesten innerhalb von einem Jahr geworden und dann ging es dann so weiter und dann habe ich, schulisch bin ich dann so weitergegangen von der Hauptschule zur Wirtschaftsschule erst und dann von der Wirtschaftsschule habe ich dann bin ich erstmal zum Medienmarkt gekommen, habe dort eine Ausbildung gemacht zum Kaufmann als Einzelhandelskaufmann. Frag mich nicht warum, ich weiß es selber nicht mehr, warum ich das gemacht habe. Dann da nicht sehr glücklich gewesen und dann hatte ich auch wieder meine liebe Mutter, eine einzigartige Erfahrung gehabt, dass ich bei so einem Erfolgstag dabei gewesen war. Und dieser Erfolgstag, ja, richtig schön klischeehaft, so mit Chaka-Chaka und alle schreien rum und brüllen, wie wir alle gemeinsam alles schaffen können. Aber da war eine Person mit dabei, das war der Klaus Kopjoll vom Schindlerhof. Oder wie das noch hieß, ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt so heißt. Also ein ganz berühmtes Hotel, was ganz viele Auszeichnungen bekommen hat. Und wie der so gesprochen hatte, das hat mich total fasziniert. Und überhaupt alles hat mich da so ein bisschen fasziniert, wie man alles erreichen kann und wenn man nur dran glaubt. Und ich war da noch ein bisschen naiver. Und habe dann irgendwie gedacht, so dieser Klaus Kopjoll, der ist so toll und ich möchte unbedingt in diesem Hotel anfangen zu arbeiten, weil da komme ich voran. Und dann habe ich mir noch Gedanken gemacht und dann habe ich ganz schnell die Idee gehabt, ich möchte im Starnberger See in Bayern ein Unterwasserhotel gründen und davor muss ich aber in diesen Hof hin. Und dann habe ich gehört, dass man da nur anfangen kann, wenn man studiert ist. Und dann wusste ich so, ich muss jetzt studieren und dann habe ich gesagt, gut, dann mache ich das jetzt einfach mal, weil das mache ich jetzt. Und habe noch zwischenzeitlich ein Buch gelesen von Nikolaus B. Enkelmann zur Charisma von meiner Mutter. Hat sie mir auch wieder gesagt, du schau mal an, das hat mich auch total begeistert. Und so quasi Millionär werden in 7 Jahren oder wie das Buch hieß. Und war da wirklich dran und drauf, okay, das ziehe ich jetzt durch. Und das habe ich dann auch gemacht, dass ich tatsächlich mich hingesetzt habe und mir einen Plan aufgestellt habe, dass ich als erstes muss ich meine Lehre abschließen. Dann bin ich zur Berufsoberschule gegangen, um mein Fachabitur nachzuholen und dann mich zu bewerben für die TU München für ein Fach Tourismusmanagement, weil das habe ich halt dafür gebraucht. Und das habe ich dann alles gemacht mit, ich weiß nicht, wie viele Jahre das gedauert hat. Und dann während meines Studiums habe ich mich natürlich dann dort beworben, endlich für ein Praktikum. Und dann bin ich dorthin. Und
also dieses Motivationsschreiben, das möchte ich bitte nochmal lesen. Das ist ja,
ja, aber jetzt kommst du jetzt. Ja. Dann komme ich dorthin, ja, nach diesen Jahren, die ich jetzt dafür aufgeopfert habe, das zu machen, weil ich ja dorthin will, weil ich ja unbedingt dieses Unterwasserhotel da machen wollte. Und nach einem Tag bin ich, und das sollten zwei Tage gewesen sein, so Probearbeit, ne? Nach einem Tag abends bin ich heulend ins Auto gestiegen und bin wieder zurückgefahren und war extremst enttäuscht und habe festgestellt, dass leider nur mit ganz viel Wasser gekocht wurde, heißem Wasser gekocht wurde. Und das war dann erstmal so ziemlich hart, weil jetzt irgendwie da der Traum so ein bisschen gepufft ist. Warum? Das erzähle ich vielleicht mal wann anders.
Aber was machst du denn dann? Also dann stehst du da,
ja, das ist
und
hart.
Hast jahrelang ja. auf was hingefiebert, auf diese ja. klitzekleine Karotte, ja, sie wurde richtig, immer größer.
Richtig.
Und dann stehst du da und dann?
Ja, dann fällst du erstmal in ein Loch. Also ja. ich war natürlich total enttäuscht. Also was heißt enttäuscht? Ja, das war, ich habe die Täuschung aufgedeckt und habe festgestellt, das will ich überhaupt gar nicht. Und es ist furchtbar. Und das nein, das will ich alles nicht. Und da wusste ich auch wieder überhaupt nicht, wohin eigentlich mit mir. Jetzt hatte ich ja ein Ziel, auf was ich hinarbeiten konnte. Aber hab mir relativ schnell bewusst gemacht, den Weg, den ich jetzt da gegangen bin, ist ja nicht so schlecht gewesen. Ja?
Ja.
Vom Mediamarkt, Ausbildung hin zum Studium und alles andere gemacht und mich auch gebessert und schlauer geworden etc. Hab mir dann gedacht, ja gut, das ist jetzt eigentlich BWL-Studium mit ein bisschen Inselkunde. Jetzt ziehst du es halt noch durch. Ja? Mhm. Und dann damit kannst du schon irgendwas anderes anfangen. Und ja, und dann war das dann auch tatsächlich so, dass ich mich so nach 2-3 Monaten wieder gefangen habe, habe gesagt, gut, ich weiß jetzt noch nicht was, jetzt mache ich halt einfach meine Augen auf und schaue mich einfach um. Und dann habe ich dann so ein paar andere Stationen gemacht und habe überall mal ein bisschen reingeschnuppert und habe festgestellt, das gefällt mir alles irgendwie überhaupt nicht. Das ist nicht meins, bis dass ich das Glück hatte, dann mal in Berlin bei einem Praktikum dabei, kein Praktikum, das war ein Praxissemester war das.
Mhm.
Auch im Zuge meines Studiums. Und da habe ich für ein NLP-Institut, nicht MLP, nicht den Finanzdienstleister, sondern NLP, von Neurolinguistisches Programmieren, Institut, ja, da ein Praktikum gemacht für ein halbes Jahr und habe da den ersten NLP-Weltkongress organisiert. Und das hat mir sehr viel Spaß gemacht, dieses Event so zu organisieren. Und ich konnte dort auch das erste Mal schon so sein, wie ich bin. Also die Leiter von dem Institut, die wussten auch, dass ich halt selber schwul bin. Und das war dann einfach kein Thema. Und das war schon die erste Erfahrung, die ich hatte. Wow, man kann ja wo arbeiten, wo man sich jetzt nicht verstecken muss. Das war schon ziemlich nice. Und jetzt muss ich echt mich ein bisschen zusammen, also ich immer ein bisschen zum Punkt kommen, sonst hört hier keiner mehr zu. Und habe dann aber so festgestellt, ich will in diese Richtung hineingehen. Und habe dann, um es kurz zu machen, mir dann irgendwann gedacht, ich mache jetzt eigene Veranstaltungen, und zwar Partys in München, wo ich schon fast mein ganzes Geld verloren hatte damit, aber es war tolle Learnings. Und dann habe ich meinen letzten Arbeitgeber kennengelernt, Fuchs und Klemm Personalberatung hieß es, glaube ich, damals mit Quarterly Crossing und war dann dort derjenige, der den ersten Karrieretag für Familienunternehmen mit organisiert hatte und war danach Membership Director von so einem super Talente-Netzwerk mit den schlauesten Köpfen, die es eben so gibt und durfte da auch das erste Mal wieder so sein, wie ich bin, weil auch der Chef dann auch selber Part unserer Community war und da habe ich mir dann gesagt, so jetzt ist gut, das war jetzt alles schön, ich habe viel, viel gelernt. Jetzt mache ich was Eigenes, ganz Eigenes. Und dann habe ich die Ulala Group gegründet.
Und jetzt hast du es gerade schon angesprochen, in den Stationen davor, also ich nehme jetzt mal so einen Mediamarkt als Beispiel heraus, weil du es gesagt hast, da warst du nie offen schwul, da warst du nie offen geoutet.
Richtig.
Kannst du dich zurückerinnern, wie das war im Vergleich zu dann bist du in einem Umfeld, wo du wirklich so sein kannst, wie du bist? Also hast du dieses Gefühl noch vor Augen?
Wie das damals war, ja, natürlich, absolute Katastrophe. Das kam ja auch bei raus, von einem Kollege hat es oder irgendjemand hat es mitbekommen, dass ich schwul bin, dass ich einen Freund hatte und dann wurde mein Auto zukratzt und es wurde hinter meinem Rücken getuschelt und die Spuchtel soll auch die Faxgeräte aus dem Lager holen. Also es war absolut nicht schön und ich habe mich da überhaupt nicht wohl gefühlt und wollte auch ganz, ganz schnell weg davon. Und das war auch einer meiner ersten Begegnungen. ja, mit Homophobie, wo die mich dazu bewogen hat, später was zu machen in dem Bereich und zu sagen, so, okay, ich möchte an einem Arbeitsplatz arbeiten, wo ich wertgeschätzt werde und wo ich nicht mich verstecken muss. Und das war quasi der Hauptantrieb, warum ich die Udala Group dann auch gegründet hatte. Deswegen, vielleicht war es auch ganz gut, dass ich ja so diese Diskriminierung erlebt hatte, um deswegen zu machen. Und das war ziemlich schlimm auf alle Fälle, ja. Waren keine schönen Gefühle.
Boah, da höre ich dir zu und da schnürt es mir irgendwie den Hals so. Ich meine, habe ich jetzt schon auch häufig erzählt, ich bin in Görlitz groß geworden, ostdeutsche Kleinstadt an der Grenze zu Polen. Und auch da so das Thema Diskriminierung. Also Kinder und Teenager können auch grausam sein. Also
furchtbar.
Ich mache mir nicht anmaßen zu sagen, ich kann es nachfühlen, aber ich habe eine Idee davon im Kopf, was bei dir damals los war. Und dann kann ja auch irgendwie ein Monat, der kann richtig lange werden.
Ja, und das war ja die Arbeit. Ich meine, als ich jugendlich war, war es ja noch schlimmer, weil ich wusste ja auch gar nicht, was das ist, schwul sein. Das kriegst du, hast ja damals nicht mitbekommen. Ich bin ein bisschen älter, damals gab es das Internet.
Wo bist du aufgewachsen?
In Geritzried. Das ist eine Kleinstadt.
Von München.
Richtig, ne? Genau. Ich glaube, genau. So 23.000 Einwohner. Mhm. Damals, glaube ich, ein paar mehr. Und da war das so, dass ich versucht habe, das natürlich ganz stark zu verstecken, ne? Und war dann auch ziemlich aggressiv. Also ich war sowieso Außenseiter, aber ich habe schlimme Sachen angestellt, die man als Jugendlicher nur so machen kann. Also ich würde sagen, ich war schon mit einem Bein im Gefängnis, war wirklich sehr problematisch, das ist der Jugendliche. Also von zwischen 10 und 15 Jahren war ich sehr verloren, sagen wir es mal so. Und habe auch, als ich es mitbekommen habe, dass so Schwule, die sind ja ganz schlecht und ganz schlimm und die größten Außenseiter, war ich dann auch so ein Jugendlicher, der natürlich auch gern andere beschimpft hat mit diesem Schimpfwort, das wir alle kennen, um einfach das so weit wie möglich von mir fernzuhalten, dieses Thema. Und natürlich auch durch meine Aggressivität dann also auch nochmal, so sehr männlich zu sein, sodass dann andere Leute auch nie auf den Gedanken kommen könnten, dass ich es bin. Also das war nicht schön.
Ja. Du hast gerade schon was gesagt, stelle ich mir auch die Frage, du hast dann studiert und bist dann in ein Umfeld gekommen, wo du offen schwul auch leben konntest und du selbst sein konntest. Glaubst du, es ist immer noch ein Privileg in einem akademischen Umfeld oder sagst du, es hat gar nichts von dem Job, dem Rollenmodell, dem Bildungsgrad zu tun, in dem man sich bewegt? Oder ist das ein Privileg eher in Konzernen, eher im Akademischen?
Ich würde schon sagen, ja, es ist schon ein Privileg. Also ich, zumindest meine eigene Erfahrung hat es schon gezeigt, dass ich gerade in diesen Bereichen offener sein konnte, beziehungsweise dass die Aggressivität eine andere ist. Ja? Also es ist ja nicht so, dass bloß weil man studiert ist, irgendwie besonders offen ist und dass man keine Probleme hat. Nein, aber die Leute verstecken es halt dann mehr. Da wird eher mehr hinter deinem Rücken gesprochen. Und wenn du halt woanders arbeitest, wo es ein bisschen, wie soll ich sagen, ein anderer Umgangston herrscht, da kann das dann auch mal direkter auch gesagt werden. Und ob es Worte sind oder auch handgreiflich wird. Das kann also durchaus, ja, die Diskriminierung finden für mich überall statt. Ich fand es nur angenehmer, tatsächlich später, als ich in diesem Bereich war, weil einfach die wenigsten Leute hinter mir gesprochen hatten. Und was einfach viel, viel schöner war, ist, weil ich beim Arbeitgeber war, wo ja der Chef selber Teil davon war, war das auch so, dass in diesem Netzwerk oder egal, was ich zu tun hatte, da hat ja auch niemand irgendwas gesagt oder es war irgendwie ein Thema, ein Problem. Also es war absolute Traumvorstellung, wie es nur sein kann, wenn man halt LGBT ist. Das Privileg haben halt leider nicht alle. Und ich habe schon festgestellt, also auch gelernt in den ganzen Jahren, seitdem wir das machen, dass du natürlich, wenn du in den Großstädten bist, da hast du natürlich mehr Chancen, bei Arbeitgebern unterzukommen, die offen sind. Du hast die höhere Chance, im Freundeskreis aufzubauen, der LGBT-friendly ist oder selbst LGBT ist. Es ist tatsächlich auf dem Land härter, schwieriger. Auch nochmal, ob du im Osten bist oder im Westen bist, ist das anders. Ja. Aber es heißt nicht, dass bloß, weil du, keine Ahnung, akademisch bist und bist in einer Großstadt, dass es da keine Diskriminierung gibt. Und umgekehrt, dass automatisch bist du auf dem Land, dass auf alle Fälle Diskriminierung gibt. Nein, also ich kenne auch, einen Fußballverein auch irgendwo in Bayern, wo halt auch einer der Spieler rausgekommen ist, dass er eben schwul ist, war, ich glaube, 14 Jahre alt, die ganze Mannschaft stand dahinter. Und das war überhaupt kein Problem. Deswegen ist es auch so ein bisschen, stimmt es halt nicht, dass es immer und überall so ist.
Jetzt habt ihr in der Udala Group auch spezielle Netzwerke, wie zum Beispiel Alice, das LGBTIQ-Netzwerk für JuristInnen oder auch Unicorns in Tech, nochmal ein spezielles Tech-Netzwerk gegründet. Warum braucht es denn für gerade JuristInnen oder die Techies nochmal ein eigenes Netzwerk? Haben die nochmal besondere Needs, ein besonderes Umfeld?
Ich glaube, brauchen tun sie es brauchen. Also ich finde einfach, man braucht Netzwerke. Wenn du Karriere machst, sind halt einfach Netzwerke extrem hilfreich. Und das ist egal, ob du LGBT bist oder sonst etwas oder hetero. Und das machen ja auch sehr, sehr viele, vor allem die, die erfolgreich sind. Jeder weiß, dass in der Jobwelt aktuell ist es nach wie vor so, dass eben nicht immer die Besten nach oben kommen, sondern meistens die Leute mit den besten Kontakten.
Mhm.
Und das habe ich auch durch meinen letzten Arbeitgeber gelernt, dass halt einfach, naja, Karriere werden beim Pinkeln gemacht. Und es ist leider so. Und ich habe mir gedacht, ja, dann sollten wir es doch auch nutzen. Ich meine, ich komme ja aus Bayern und da nennt sich das Ganze Spezlwirtschaft. Da tut man sich auch immer gegenseitig unterstützen, wenn man sich kennt und wenn man im gleichen Fußballclub ist. Ja. Und ich habe mir gedacht, das fehlt halt uns als Community, weil wir sowieso ja erstmal schon ausgestoßen sind von allen anderen meistens. Und gut, dann nutzen wir doch wenigstens eine Sache, die uns dann alle verbindet und nicht nur gemeinsam auf die Straße zu gehen, zu demonstrieren für unsere Rechte, was man natürlich auch immer machen muss und machen soll, machen wir auch. Aber dass wir natürlich uns auch versuchen, beruflich in der Karriere einfach stärker zu unterstützen, Netzwerke aufzubauen. Und deswegen glaube ich nicht, dass man unser Netzwerk unbedingt braucht, aber dass sie durchaus sehr hilfreich sein können im Job, in der Karriere. Oder auch ganz ehrlich, wir merken es bei Prouder zum Beispiel, das ist ja unser übergreifende Karriere-Community. Da ist es einfach so, wenn die sich treffen, das passiert mittlerweile in, ich glaube, wir sind in 9 Städten in Deutschland, jeden Monat, wo sie sich offline treffen, dass ganz, ganz viele Freundschaften dadurch auch geschlossen werden. Weil meistens in unserer Community ja neben Demonstrieren macht man natürlich Party und datet man, aber es ist trotzdem auch da schwierig, Freunde kennenzulernen. Und das passiert tatsächlich auch auf unseren Events, was mich sehr überrascht hat, aber das ist ein netter Nebeneffekt.
Du, das kann ich dir jetzt auch direkt, hast ja direkt ein Testimonial vor dir sitzen, weil irgendwann kam bei mir die Idee, ich möchte mein Jugendforschprojekt, diesen Podcast hier, Wirklichkeit werden lassen. Und ich bin relativ neu in München, kannte da niemanden, brauchte also Menschen, die ich vors Mikrofon bekomme. Und ich bin zum Prouder Afterwork nach München gegangen und hab da zwei ganz, ganz tolle Menschen kennengelernt, die beide gesagt haben, boah, ich hab Bock, her mit dem Mikrofon, lass uns das gemeinsam starten. Und ich bin unfassbar schlecht in Kaltakquise und unfassbar schlecht im Smalltalk. Und diese Menschen haben sich trotzdem meiner angenommen. Also vielen Dank an Nathalie, vielen Dank an Judith an der Stelle. Also ich kann das komplett nachvollziehen, was du sagst. Und es stimmt auch, das ist ein anderer Vibe, auf einmal da zu sein und du fühlst eine Connection.
Ganz genau. Das ist auch mir das Wichtigste. Ich möchte einfach, dass wir als Community einfach stärker zusammenstehen. Alle Buchstaben, ja, nicht nur die weißen, schwulen Männer, die können das schon lange sehr, sehr gut. Aber halt wirklich nur als Community kommen wir weiter. Ich persönlich finde, macht es auch viel mehr Spaß und man lernt auch viel miteinander. Und deswegen, ja, ich glaube, dass tatsächlich das ein Weg sein könnte, wie auch unsere Community nochmal wirklich stark zusammenkommen könnte, weil wir machen das schon so lange, dieses Demonstrieren und auch Daten, aber ich habe es selten gesehen, dass wirklich die einzelnen Buchstaben wirklich zusammenstehen, dass das sehr, sehr selten passiert. Und meistens eben nur, wenn was Schlimmes passiert, dann kommen wir halt zusammen auf die Straße, aber danach trennen wir uns halt immer wieder. Und das finde ich so schön an diesen Netzwerken oder auch in allen anderen beruflichen Netzwerken für LGBTIQ+-Menschen da draußen, dass es wirklich Orte sind, wo man einfach auf einer anderen Ebene zusammenkommen kann, um sich tatsächlich auch gegenseitig zu unterstützen und wo eben dieser Flirt-Anteil zumindest minimiert ist. Ganz draußen ist er ja nicht unbedingt, auch das passiert, aber es ist zumindest einfach nicht mehr der Fokus, genauso wie das Demonstrieren nicht da in dem Fokus ist, sondern nein, wir kommen zusammen, wir inspirieren uns gegenseitig, wir lernen uns kennen, vielleicht passiert eine Freundschaft dadurch oder ein Auftrag oder ein neuer Job und wie ich das sehen kann bei Prouder, das ist teilweise, in Hamburg ist eine ganz kleine Runde, das sind immer so 25 Leute, die lieben das, die freuen sich, das ist schon so wie eine Familie, die da zusammenkommt und das ist wahnsinnig viel wert.
Jetzt habe ich von dir ja schon gelernt, du bist ein Visionär und hast ja irgendwie schon früh gesehen, du willst mal in dieses Hotel und dann warst du sehr leidensbereit, diesen Weg da auch zu gehen bis dahin.
Ja.
War dir am Anfang, als du die Ulala Group gegründet hast, klar, ey, das kann mal so groß werden, das hat mal so einen Wumms?
Überhaupt nicht. Das war ja, ich wollte was machen, ich wusste nicht was und dann tatsächlich eigentlich nur, weil ich diesen Karrieretag für mich ein Unternehmen organisiert hatte und festgestellt habe, oh, das kann ich eigentlich. Also, und da kam mir einfach die Idee, wie wäre denn das, wenn da jetzt Unternehmen dastehen würden, die halt einfach queerfreundlich sind. Mhm. Wo ich jetzt nicht unbedingt immer herausfinden muss, durch dass ich dann dort anfange zu arbeiten, so sind die jetzt okay oder stimmt das, was auf der Webseite steht? Oder na, das stand, früher stand ja gar nichts auf diesen Webseiten überhaupt drauf. Aber ist das nicht ein toller Weg, wo wir mal zusammenkommen, wo wir einfach diese Unternehmen da kennenlernen können, die offen sind und wir schnell an einem Ort, an einem Tag ganz viele kennenlernen können und ja, da einfach einen offenen Arbeitgeber dann zu finden. Und das war die einzige Idee, die da im Raum war und die mir so gut gefallen hat, dass ich gesagt habe, ich will es ja selber. Also ja. Ich suche ja eigentlich genau solche Arbeitgeber und durch diese Erfahrung, die ich hatte bei meinem letzten Arbeitgeber, wo ich so sein konnte, wie ich bin, und sich das so anders sich angefühlt hat, so willkommen, so ach, wie eigentlich so jeder normale Hetero da draußen halt auch sein kann, wenn er dann über seine Freundin oder Freund, je nachdem, dann in der Pause erzählt, dass du das auf einmal auch selber machen kannst und du musst dich nicht verstecken. Das ist so toll, dass ich gesagt habe, ach, ich glaube, das interessiert doch auch ein paar mehr aus unserer Community. Und dann hat es ein bisschen gedauert, also beim ersten Mal bei The Sticks and Stones war ja so gut wie gar keiner da und da musste ich erstmal lernen, dass halt Karriere und privat doch Riesenunterschiede sind und dass unsere Community doch sehr vorsichtig in diesem Bereich ist. Aber ich habe immer daran geglaubt, wir machen das einfach, wir ziehen es durch, beziehungsweise ich habe es dann erstmal alleine weiterhin durchgezogen und dann muss ich sagen, als es dann angefangen hat zu funktionieren, da kommt meine andere Schwäche rein, ich bin wahnsinnig schlecht darin, Sachen, die funktionieren, einfach so weiterzumachen. Ich bin sehr schnell gelangweilt und ich brauche immer neue Sachen und irgendwie hat mir das dann nicht gelangt, dass ich sage, okay, ich brauche jetzt hier noch mehr, das geht jetzt schon und dann habe ich eine Person gehabt, die da auch mithelfen konnte und dann hatte ich dann schon neue Ideen gehabt, um mehr zu machen und einfach, ich habe einfach gesehen, so, da kann man noch sehr, sehr viel machen in dem Bereich und dann war das immer so Ideen, die einfach gekommen sind, die ich gesagt habe, ich mache es jetzt einfach mal. Ich habe keine Ahnung, ob es funktioniert, ich mache es jetzt einfach mal. Und zum Schluss sind es halt jetzt, ja, jetzt sind 16 Projekte mittlerweile, wovon einige Projekte sind auch gegangen, die haben nicht funktioniert, das ist halt einfach so, neue sind hinzugekommen.
Du, und das nehmen wir hier gleich mal als Auftakt, nämlich, jetzt kommen wir zu meiner ersten einzigen Kategorie.
Queer gecheckt.
In dieser Kategorie gebe ich dir, ich sag mal, den Hauptsatz und der Nebensatz danach, der gehört dir. Aha, du vervollständigst. Bereit?
Ja.
An der Stelle meiner MitarbeiterInnen würde mich Folgendes an mir richtig nerven.
Ja doch, mein ständiger Veränderungswillen. Es ist wirklich, man kann es mir nie recht machen, wenn irgendwas funktioniert. Ich habe immer wieder tausend Ideen, wie man es doch anders machen könnte, um einfach noch einen größeren, stärkeren Impact zu haben. Das ist mir das Wichtigste, dass wir einen positiven Impact haben und ich finde immer, dass man es besser machen kann. Und das nervt ein bisschen mein Team, dass es einfach immer anders sein muss. Das muss ich jedes Mal verändern.
Okay, Stillstand gibt es bei dir nicht.
Nein, und das ist jetzt keine Sache, die, ach, das muss man jetzt hier so sagen, sondern es ist einfach mir sehr, sehr schwer, wenn etwas funktioniert, da weiterzumachen. Ich brauch andere Sachen. Das ist mein Gehirn lebt davon, dass ich kreativ sein kann. Das macht mir am meisten Spaß.
Okay, zweiter Halbsatz. Diese zwei Berufsgruppen sollten sich unbedingt einmal daten.
Oh, ganz, ganz eindeutig. Kreative und Strukturierte. Ich finde, das ist Heaven's Match. Das merke ich ja mit mir und meinem Partner. Also er ist auch, er arbeitet jetzt gerade aktuell als UX-Designer. In so
er ist der Strukturierte, lass mich raten.
Shocking, ja. Genau, er ist das und der könnte auch viel kürzere Antworten machen als ich zum Beispiel. Es springt auch nicht so rum, sehr strukturiert, sehr klassisch und sehr pedantisch und sehr, naja, und auch zahlenmäßig. Der kriegt das alles gut geregelt und ich bin eher so, ja, Anführungsstrichen Freigeist und viel durcheinander, aber dafür halt immer tausende von Ideen. Und die beiden tun sich meistens sehr gut, habe ich festgestellt. Deswegen kennst du ja auch hier bei Unternehmensberatungen auch sehr oft, kenne ich dann so, die Partner sind dann auch so Künstler oder irgendwas, ja, weil alles sehr stark, nur so Unternehmensberater ist und so, ja, sehr strukturiert sein muss, sehr analytisch. Das ergänzt sich meistens sehr gut und hilft den anderen.
Deshalb sind bei Unternehmensberatung, finde ich, so Weihnachtsfeiern und Co. ganz spannend, wenn die Spouses mitkommen, weil die haben, also wenn ich mich hier zurückerinnere, sehr viel Unterhaltungswert.
Ja, ganz genau. Ich glaube, das ist ein sehr gutes Match. Ich glaube, es funktioniert nicht, wenn beide irgendwie so crazy sind oder so. Das ist, das funktioniert genauso, wenn es nur strukturiert ist. Es ist stinkend langweilig. Also man braucht so beides, glaube ich, für eine gute Mischung.
Okay. dann geht mal bitte euer Dating-Portfolio durch. Wisst ihr, wann er nach links und dann nach rechts swiped. Und letzter Satz. Auf der Sticks and Stones und im Darkroom hat noch nie geschadet.
Oh Gott, das war ein... Nach der Party sauber zu machen.
Gut, dann wischen wir einmal durch. Kommen wir mal zum Thema Outing. Da würde ich gerne nochmal hin zurück, weil du hast auch gesagt, du warst als Kind alles andere als einfach. Kannst du dich an dein privates Outing erinnern und im Vergleich zu das erste Mal im Job zu sagen, ey, ich bin schwul, wie war das?
Ja, ich kann mich gar nicht erinnern, ob ich jemals in meinem Job mal gesagt habe, dass ich schwul bin. Muss ich echt sagen, ich weiß es gar nicht, sondern ich war es halt. Man muss ja nicht unbedingt sagen, sondern zeigt es mit so vielen Sachen. Also beim Job gab es, ich kann mich nicht erinnern, dass es dieser eine Moment gab, außer dass ich halt mal selber geoutet worden bin. Ne? Da habe ich mich ja nicht geoutet. Ja, ich wurde ja geoutet bei Medienmarkt. Das ist ja irgendjemand hat es ja mitbekommen und dann war das ja alles nicht mehr so schön. Mhm. Bei meinem Privaten war das eher so, dass ich glaube mit 15, 14, 15, ich komme mit Zahlen ein bisschen durcheinander. Da habe ich mich das erste Mal geoutet bei meiner besten Freundin, die ich kenne seit dem Sandkasten. Und da war das so, dass sie sich witzigerweise nach, keine Ahnung, auch nach 13 Jahren oder nach 14 Jahren, weiß ich nicht mehr, bei mir geoutet hat, dass sie doch lesbisch ist. Und ich habe darauf nicht großartig reagiert. Ich habe bloß irgendwie gesagt, ja, okay, passt. Was gibt es zum Mittagessen? Und für sie war das ein bisschen überrascht, weil sie schon wusste, dass, oder zumindest damals ist sie davon ausgegangen, dass ich ein Problem damit habe, weil ich war ja auch ein bisschen aggressiv und habe ja böse Sachen gemacht. Und ich konnte ja aber nicht sagen, dass ich schwul bin. Das hat nicht funktioniert. Das
echt, den Raum, den sie dir eröffnet hat, den konntest du nicht?
Nein, okay. Das war für mich das Schlimmste ever. Ich habe das ja verabscheut. Das war wirklich das absolut Schlimmste für mich. Ja, das ist ja was ich unbedingt loswerden wollte. Ich habe alles probiert dazu. Ich habe auch Freundinnen gehabt. Ich habe es auch versucht, sexuell zu werden. Das ging halt überhaupt nicht. Ich hätte Tabletten genommen, um bloß nicht schwul zu sein. Das war wirklich für mich das Einzige, was ich an mir gehasst habe. Es war wirklich... Ach, furchtbar. Warum bin ich verflucht worden, damit quasi schwul zu sein? Warum kann ich nicht normal sein? Das waren so meine Gedanken. Und auch als sie mir das dann gesagt hat, für mich war so, okay, schön, gut, dann ist, sie will nichts von mir, perfekt. Also unsere Freundschaft leider nicht, aber ihr zu sagen, dass ich schwul bin, nee, das konnte ich nicht. Es hat mich ein ganzes Jahr gedauert, dass ich ihr das tatsächlich sage. Und zwar, das war dramatisch. Also dramatischer kann man es nicht machen. Ich habe mir gesagt, okay, jetzt werde ich es ihr sagen. Und weil ich nämlich noch parallel angefangen habe, meine Mutter auch wieder, die hat mir die Prinz-Zeitschrift aus München mitgebracht. Prinz war damals oder ist, glaube ich, immer noch so ein Magazin mit allem Möglichen, aber hauptsächlich auch so Veranstaltungen, was passiert, so ein Stadtmagazin. Mhm. Und das hat sie mir mal mitgebracht und ich habe das durchgeblättert, also auch so mit sehr, sehr jung. Und dann blätter ich hinten und dann gab es tatsächlich diese Kolumne, er sucht ihn. Und ich so, was? Ich bin nicht der Einzige auf dem Planeten? Wie gesagt, es gab da kein Internet. Und ich war total baff und habe dann tatsächlich dieses mit Brief-Ding gemacht und weißt du, so ein Kuvert, steckst es ein, es darf ja keine, mit Chiffre-Anzeige und so. Und auf alle Fälle habe ich dann tatsächlich mit einem geschrieben, man musste, hat ja auch Bilder ausgetauscht, mit wirklich, dass du ein Foto ausdrucken musstest. Heute kannst du es bei DM holen. Ne? Und sowas packst du dann rein, schickst der kommt zurück. Mhm. Auf alle Fälle habe ich mit diesem Typen dann halt eben geschrieben gehabt und musste natürlich mit irgendjemandem drüber reden. Jetzt erzähle ich es ihr. Bin zu ihr hin. Sie wusste schon, ich werde heute irgendwas erzählen, sie weiß nicht was. Und dann wollte ich sagen, und sage zu ihr, du musst raten, was mit mir halt nicht stimmt. Und dann fängt sie an zu raten und sagt, ob ich Krebs hat, also es ist ja tausend Sachen geraten, was stimmt mit mir nicht, was ist anders bei mir, was ist mein Geheimnis. Und dann nach wirklich Ewigkeit, ne, sie ist nicht draufgekommen, habe ich sie nur angeschaut und habe ihr gesagt, es ist das, was du niemals von mir denken würdest. Und in dem Moment schaut sie mich an, fängt an zu lachen, sagt, du bist schwul. und lacht dabei und ich in diesem Moment und fange zu heulen an. Und ich habe in meinem Leben, glaube ich, noch nie so viel geheult, weil ein Mensch auf einmal mein Geheimnis, mein großes Geheimnis, was kein Mensch auf diesem Planeten kann, für 14 Jahre habe ich es für mich behalten. Ja. Und was macht sie? Sie schaut mich an, hört auf zu lachen, merkt, es stimmt anscheinend und holt aus und wischt mir eine. Und sagt, zu mir so, du Arsch, ich sag dir vor einem Jahr, dass ich lesbisch bin und ich war so aufgeregt, ja, und du sagst es mir nicht erst jetzt. Und dann hat sie mich in den Arm natürlich genommen, dann haben wir beide geheult und dann war gut und dann war ich erlöst und mein Gott, endlich weiß es jemand. Und dann, fahre ich nach Hause, und was ist, ich komme in mein Zimmer, meine Eltern waren nicht da, ich komme in mein Zimmer, liegt auf meinem Bett, liegt der Brief von dem Typen, mit dem ich schreibe, und drauf ein Post-it, wieso, weshalb, warum, mit lauter Fragezeichen drauf, von meiner Mutter. Und ich denke mir so, das kann doch nicht wahr sein, Meine Mutter findet heraus, dass ich schwul bin, an dem gleichen Tag, wo ich mich das erste Mal quasi geoutet habe. In dem Moment fange ich schon wieder an zu heulen, fahre sofort zurück zu meiner Freundin, weil ich gedacht habe, okay, jetzt die Welt geht unter bei meine Eltern und mein Vater, der war sowieso oder ist jemand, früher war es zumindest so ein bisschen handiger.
Ja.
Ich wusste schon, die kommen damit niemals klar und bin zu meiner Freundin und hab dann wieder geheult, was, ich werde jetzt enterbt und ich werde auf der Straße schlafen, was gar nicht mal so unwitzig ist, weil das passiert tatsächlich Leuten nach wie vor, auch in Deutschland. Und habe wahnsinnig viel Angst gehabt. Und dann hat meine Mutter Gott sei Dank herausgefunden, dass ich dann bei der Freundin bin, hat sie eingeladen, jetzt kürze ich es ab. Sie sagt zu mir, du, mach dir keine Gedanken, komm bitte nach Hause, aber bitte lass uns drüber sprechen. Ich nehme meine Freundin, wir fahren nach Hause, mein Vater war nicht da. Ich wäre sonst nicht nach Hause gegangen. Sie hockt schon mit einem Weinglas im Wohnzimmer und ich schiebe meine Freundin so vor mich hin, bis wir da vorne sind. Und sie sagt dann so, stimmt es eigentlich? Stimmt es, dass du schwul bist? Und sie so, ja. Und sie so, ach so, ich habe gedacht, du erpresst diese Menschen. Ja, also, dass man mal, jetzt erkennt man vielleicht, wie böse ich damals tatsächlich früher war. Und ich so, nein, Mama, ich erpresse niemanden. Ich bin's tatsächlich. Und und dann hat sie mir ganz schnell gesagt, dass sie damit keine Probleme hat. Und sie hat auch mit diesen Leuten schon Kontakt gehabt, mit diesen Leuten. Naja, und hat mir dann auch gesagt, und so, wenn du irgendwann heiraten solltest, dann bringe ich dich zum Altar. So war es quasi. Und dann haben wir wieder geheult natürlich und war gut. Und dann hat aber meine Mutter noch gesagt, naja, dein Vater, den sagen wir es vielleicht noch nicht. Und der hat es dann erst ein paar Jahre später erfahren. Aber so, das war so mein privates Outing. Sehr, sehr aufreibend.
OMG. Boah, ich hab Gänsehaut, wenn ich dir dazu höre, weil, was eine krasse Geschichte. Kann gar nichts zu sagen. Was für eine krasse Geschichte.
Ich muss auch ehrlich sagen, bei Podcast erzähle ich immer nur so mit der Arbeit. Ich weiß gar nicht, weil ich das letzte Mal das erzählt habe von meinem privaten Outing. Aber ja, es war wirklich, also Hollywood-reif, muss ich sagen, tatsächlich, ja.
Du lässt das nochmal sacken und wir überlegen, ob wir es rausschneiden.
Passt. Kein Problem.
Du hast vorhin noch was angesprochen, was ich irgendwie ganz spannend fand, weil du gesagt hast, naja, die Community, die kommt zusammen und geht dann aber auch ganz schnell wieder auseinander. Mhm. Und jetzt gibt es LGBTIQ+. Und auch ich als schwuler, weißer Mann wage mir gar nicht anzumaßen zu sagen, ich habe die gleichen Themen in der Gesellschaft und im Job wie eine Transperson, wie eine Person, die non-binär ist. Mhm.
Oder auch schwarz.
Auch schwarz, genau. Mhm. Ja, also Intersektionalität, Riesenthema dabei. Mhm. Siehst du da irgendwie, es gibt die eine Community oder sind es eigentlich viele verschiedene?
Ja.
Und was kann man dafür auch machen? Also wie kann ich auch als schwuler Mann ein Ally für Transpersonen beispielsweise sein?
Ah, indem du niemals sagst, dass du ein Ally bist. Das ist für mich eins meiner schlimmsten Worte seit Jahren. Ich weiß, jedes Unternehmen macht jetzt so Allyship-Schulungen. Ich würde ganz gerne echt den Namen dafür rausnehmen und auch, was es eigentlich bedeutet, weil, also für die, die es nicht halt kennen, ein Ally zu sein, ist quasi ein Verbündeter von einer Gruppe, die halt diskriminiert oder marginalisiert wird und dass du dich dafür quasi einsetzt mit deinen Privilegien, die du hast. So ungefähr, man kann es googeln. Und was mein Problem damit ist, das ist, ich kenne das Thema ja schon sehr, sehr lange.
Ja.
Und für mich, auch wenn da sehr, sehr viel gute Absicht dahinter steckt, sehe ich, dass das teilweise ein ungleiches, also es wirkt für mich wie ein ungleiches Machtverhältnis, so ich habe mehr Macht als du. Mhm. Und das ist immer so, teilweise stimmt das auch, das kann durchaus möglich sein, aber es gibt so eine Verschiebung davon, ich helfe dir, so ich ziehe dich irgendwo hin, etc. und nicht umgekehrt. Und ich finde, dass man eigentlich gerade als in Anführungsstrichen alle wahnsinnig viel lernt dazu, wenn man tatsächlich das eigentlich macht, was ein Ally dann quasi machen sollte, ja, zum Beispiel sich ja eben für die anderen einzusetzen. Das bedeutet, wenn mehr sich zu informieren erstmal über die unterschiedlichen Perspektiven, dass man deren Geschichte auch mehr kennt. Und das finde ich dann schon mal, was heißt ein Privileg? Dadurch lernst du wahnsinnig viel und dadurch öffnet sich ein ganz neues Weltbild eigentlich für dich, wenn du dich einfach wirklich mal versuchst, in die andere Person hineinzuversetzen. Ne? Und deswegen sag ich immer, wenn du ein Ella bist, sag das niemals von dir. Das ist so, wenn du cool bist, du bist nicht mehr cool, wenn du sagst, du bist cool.
Ja, ja, ja.
Sondern dann sei einfach ein Ally, mach dir aber kein Zertifikat und pack das dir irgendwo hin, bitte nicht. Sondern versuche die Menschen, wenn du meinst, du willst die unterstützen, verstehe erstmal, du lernst wahnsinnig viel davon. Es ist schon ein Privileg, überhaupt da auch in diese Welt auch reinzukommen, davon viel zu lernen. Du kannst meistens sehr viel für dich mitnehmen, auch für deine eigenen Beziehungen. Und dann würde ich schon mal schön finden, so Punkt 1. Punkt 2, unsere Community.
Da habe ich noch eine Frage. Hast du ein Wort für mich?
Nein, habe ich nicht.
Hast du nicht? Okay.
Ich habe leider kein Wort. Ich bin noch so im Nachdenken, was man machen könnte. Aber es geht ja darum, generell dieses Konzept auch wirklich umzustellen.
Ja, ja, ja.
Dass es eben nicht mehr dieses typische Allyship-Konzept ist. Weil für mich, wie gesagt, das ist was Gutes, was dran ist. Mhm. Ich finde die Umsetzung noch nicht gut. Aber ich kann es dir selber noch nicht sagen. Ich bin dran.
Jetzt, wenn du es erzählst, finde ich, fehlt da so ein bisschen die Augenhöhe. Also,
ja,
da
genau,
ist so
die Augenhöhe ist unterschiedlich. Das ist, da ist ein Machtgefälle,
ja, genau.
was da nicht reingehört und was weg sollte. Und vor allem würde ich es umdrehen dann auch, weil du lernst so viel. Das ist wie wenn ich kann dir sagen, ganz einfach, ich habe damals auch gedacht, als ich mit meiner Kollegin Panda gegründet habe, ja, ich habe es gemacht, weil mir eigentlich Frauen viel unterstützt haben. Die ganze Zeit immer waren Frauen diejenigen, die mich am meisten unterstützt haben in meinem Job, in meiner Karriere. Und ich habe irgendwie gedacht so, ja, jetzt habe ich ja ein bisschen was gelernt und verstanden und jetzt möchte ich da auch was machen. Und so, ich will ja auch so Unterstützer sein, Frauenrechten, ich bin ja ein Feminist. Und dann habe ich das dann angefangen mit Isa und dann war ich auch immer der Erste, der auf der Bühne stand und dann wirklich nicht, es nicht peinlich war, dann den Frauen auch zu erzählen, was sie eigentlich machen sollten, ja, um quasi voranzukommen in der Karriere. Ganz furchtbares Mansplaining gemacht und so gar keine Ahnung gehabt, außer dass ich meine, ich muss es denen jetzt, ich unterstütze sie und dass ich denen jetzt schlaue Sachen sage, was überhaupt nicht stimmt, sondern auch dann gelernt, so ist jetzt. Halte dich zurück. Du musst nicht laut sein, um dann Anführungsstrichen ein Ally zu sein, sondern hab ein Verständnis dafür, für die Thematik und versuche einfach insgesamt, eben nicht nur mit Frauen, sondern einfach zu verstehen, was sind deine Privilegien und zu verstehen, wer hat keine Privilegien. Weil es ist nicht immer so, dass, das ist das Schlimme, wenn man das auch so aufteilt, wer hat jetzt keine Privilegien und du definierst das in, das sind die Frauen, das sind die LGBTs und dann sage ich immer so, du, also ich weiß nicht, ich wüsste jetzt nicht, dass der heterosexuelle Herbert an der Rewe-Kasse mit 45 Jahren oder 50 Jahren, dass der da so viele Privilegien immer hat im Job, in der Karriere, vor allem wenn dann der Laden schließt. Das ist ich finde es sehr, sehr schlecht, weil dann man spielt sich auch so gegenseitig aus, wenn man halt dann irgendwie zu einer dieser Säulen dazugehört. Und das funktioniert nur, wenn wir es gemeinsam machen und wenn wir halt verstehen, was wirklich dahinter steckt und dass es halt eben nicht einfach bedeutet, LGBTs sind schwach oder Frauen sind schwach oder der weiße Mann ist böse. Nein, es sind Machtstrukturen, die dahinter stecken, Systeme, die dahinter stecken, die müssen verändert werden. Und nur wenn die sich verändern, dann ist es für alle gut. Ansonsten machen wir so einen kleinen Krieg zwischen uns allen und auch zwischen den einzelnen LGBT-Buchstaben, der nicht förderlich ist, der uns eher auseinanderbringt und wir kommen nicht weiter. Und deswegen finde ich auch aktuell, dass auch unsere Community sehr weit auseinandersteht. Also wie gesagt, wir kommen zusammen, wenn es ums Demonstrieren geht. Und das war es eigentlich schon, weil selbst für Party machen sehe ich sehr selten wirklich gemischte Sachen. Oder wenn, dann ist es halt besonders like Queer Reading, also dass so Leute, die schauen halt schon, haben auch bestimmten Klamottenstil an. Oder dann sehe ich halt dann wieder die weißen muskulösen Schwulen, die halt in irgendwelchen Clubs bei Techno-Musik zusammenkommen. Aber da ist es auch nicht wirklich sehr gemischt. Die einzigen Male, wo ich es eben sehe, das ist beim Demonstrieren oder jetzt, was wir natürlich auch versuchen bei unseren Veranstaltungen. Wir versuchen wirklich, so viel wie möglich zu machen, scheitern daran aber auch sehr oft. Also es gibt auch genügend Prouder-Events, wo viel zu viele Männer dabei sind, was ich nicht mag und was ich auch verändern möchte. Aber das ist halt, das ist nicht so einfach.
Was ja nicht heißt, Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche, du willst ja nicht sagen, die Männer sind nicht willkommen, sondern du hättest gern einfach noch
ein gesundes Verhältnis.
Ja, okay.
Das wirklich, wo das, was repräsentiert wird, auch wirklich da ist.
Mhm.
Und das ist kein Überhang. Ich möchte auch das nicht, dass dann quasi nur Frauen, nur Trans, nur Schwarze. Nein, das ist ein gesundes, so wie wir halt auch wirklich sind, so divers wie wir sind, das möchte ich gerne abbilden. Das gesellschaftliche Fakten, die da sind, bitte so auch bei uns sein, weil nur dann können wir halt auch wirklich voneinander was lernen. Und es ist aber wahnsinnig schwer. Es ist nicht einfach, das zu machen und man braucht ganz viel Strategie dafür, viel machen und auch es akzeptieren, dass man regelmäßig scheitert. Sonst wird man echt depressiv, muss ich sagen. Also das, wenn man in dem Bereich arbeitet, brauchst du eine dicke Haut und musst verstehen, dass es halt it's a journey.
Hast du die dicke Haut von Anfang an gehabt oder ist das was?
Nein, überhaupt nicht. Ich bin sensitive, gewesen für eine sehr lange Zeit. Man konnte mich sehr einfach angreifbar machen. Ich war sehr schnell eingeschnappt. Ich war sehr viel mit mir beschäftigt und habe viel persönlich genommen. Also es hat lange Zeit gedauert, bis ich das final gelernt habe, dass so, ja, das hat alles nichts mit mir zu tun, wenn mich Leute kritisieren.
Ja.
Zum Beispiel, dass eines meiner absoluten größten Learning in meinem ganzen Leben war, einfach nichts persönlich zu nehmen. Das ist sehr schwer. Es lässt sich sehr einfach sagen. Es ist ultra schwer, tatsächlich auch wirklich umzusetzen und das zu leben und nicht nur zu sagen, ich mache das jetzt mal nicht, sondern ich kann das umsetzen. Aber es ist so unglaublich hilfreich und das hat mir quasi auch in den letzten Jahren das ist relativ frisch sogar, aber wahnsinnig geholfen, wieder einen nächsten Schritt zu gehen und okay damit zu sein, halt auch zu scheitern oder das, wenn einen Leuten kritisieren.
Du, da sprichst du was anderes zu offene Türen ein, wenn wir hier gleich das Mikrofon ausmachen, da täte ich aber wohl Fragen haben zu dem Thema. Das ist auch gerade sehr brisant. Jetzt habe ich dich aber als Experten vor mir, der viele Organisationen und Unternehmen ja auch von innen kennt. Und die Gen Z kommt auf den Arbeitsmarkt mehr und mehr. Und hast du das Gefühl, da kommt auch eine Generation, die nochmal andere Bedürfnisse hat, wenn sie auf den natürlich. Arbeitsmarkt kommen, und sind Unternehmen und auch gerade queer-friendly Unternehmen, sind die darauf vorbereitet?
Boah. Also, ich muss erst mal sagen, nochmal, das habe ich am Anfang nicht gesagt, das sind ja auch ganz viele persönliche Meinungen, die ich hier sage. Das ist nicht alles immer Zahlen, Daten, Fakten, weil das ganz schön schwer ist. Also auch selbst die Zahlen, Daten, Fakten, die es so gibt, sind, muss ich sagen, wenn ich diese Studien auch mal lese, immer auch sehr, ach Gott, wie heißt es schön, nur wer seine eigenen Statistiken fälscht, weiß es irgendwie wirklich. Und so sehe ich das. Ich sehe natürlich den Unterschied. Und das sagt ja auch jede Studie, sagt auch jede Generation, die reinkommt, hat andere Bedürfnisse. Und das sehe ich auch bei mir in unserem Unternehmen, dass es sich verändert. Und dieses Purpose-Driven, was auch immer alle sagen, dass es immer größer wird und wie wichtig das den Leuten ist. Aber ein paar Sachen werden, glaube ich, immer gleich bleiben. Die Leute wollen anständig bezahlt werden. Das, glaube ich, das war schon immer der Fall. Und das hat jetzt, glaube ich, in den letzten Jahren hat sich das wesentlich gebessert. Also, dass halt die Unternehmen dadurch Transparenzgesetze und sowas, dass das ein bisschen fairer abläuft, aber ist halt immer noch komplett unfair. Wir sehen die Verteilung und die Reichen werden reich, die Armen werden ärmer und die Mittelschicht verschwindet. Also, das ist schon schlimme Zustände. Die haben auf alle Fälle auch wieder andere Vorstellungen. Ich glaube, nicht nur die, sondern auch selbst meine Generation hat sich auch geändert und ist auch anders geworden und hat auch mehr hinterfragt und hat mehr gelernt und sagt, so habe ich keine Lust mehr drauf. Ich weiß nicht, wie viele Berater ich kenne mittlerweile, die irgendwann Coaches geworden sind, weil sie halt festgestellt haben, so, oh, das ist es nicht. Dann sind sie zum Coach gegangen, der hat irgendwie gesagt, nein, du kannst andere Sachen machen, und dann haben sie das gelernt und so, oh, das ist ja toll. Oh, jetzt weiß ich, was ich kann. Jetzt möchte ich es den anderen Leuten beibringen. Also typisch Berater, sie kommen, wenn ein Coach ist, aber sind sie auch wieder Berater davon und dann aber gelernt, dass es halt einfach, das ist es vielleicht nicht. Und das, glaube ich, ist ein großes Thema. Ich habe jetzt bloß große Befürchtungen, dass jetzt, was jetzt passiert ist in den letzten Jahren, und es ist ja jetzt auch gerade so ein Arbeitnehmermarkt, war das ja jetzt oder ist es nach wie vor, also dass es mehr eigentlich offene Jobs gibt als Arbeitnehmer, und die können sich es gerade so ein bisschen noch aussuchen. Und ich glaube, dass in den nächsten 2-3 Jahren, egal was du so für Wünsche hast, ich glaube, das wird jetzt den größten Switch geben, den wir kennen, die jetzt leben, durch KI, also durch künstliche Intelligenz. Ich verfolge das seit 2 Jahren sehr intensiv. Ich rede auch gar nicht so viel mit meinem Team darüber. Also die wissen das, dass ich das mache, aber teilweise habe ich sie damit auch schon sehr genervt, weil ich da eine Entwicklung sehe, die so fundamental ist, wie ich kann nichts, was mich vorher erinnern kann. Ich würde sagen, selbst das Internet, dass das rausgekommen ist, auch das natürlich alles verändert hat. Aber ich glaube, dass das noch stärkere Einflüsse haben wird und vor allem einfordern, dass es wahnsinnig viele Jobs bald nicht mehr geben wird. Ganz, ganz stark wird es hier, vieles brauchst du tatsächlich nicht oder können Maschinen machen. Dann werden halt einfach, es ist ja nicht so, dass die Maschinen den Job wegnehmen, sondern es sind dann Menschen, die KI benutzen, die dann die Jobs wegnehmen werden und du einfach nicht so viele Leute brauchst für bestimmte Aufgaben. Und das wird unsere Gesellschaft, glaube ich, massiv verändern, auch politisch gesehen, wie wird es dann eigentlich so sein, und auch von 4-Tage-Woche, ich glaube, da werden wir sehr schnell hinkommen dazu, und wir brauchen, glaube ich, ganz neue gesellschaftliche Agreements, wie wir hier eigentlich damit umgehen, weil es ist ja, es wird einfach alles verändern. Und deswegen sage ich immer so, es ist schön, so purpose-driven zu sein, aber was jetzt kommt, ich weiß es nicht, ich hoffe ja am liebsten, dass ich mich komplett täusche, aber es schaut nicht danach aus zu sein, auszusehen.
Das heißt, du guckst nicht ganz so positiv auf das, auf die Arbeitsmarktentwicklung, das die da kommt.
Das hängt davon ab, wie du das siehst. Wenn es jetzt einfach bloß darum geht, du möchtest einen Job haben für 40 Stunden für irgendein Unternehmen zu arbeiten, ne? Ja, da glaube ich, schaut es nicht so gut aus. Dass du dich stärker selbst verwirklichen kannst, dass du mehr Freizeit haben kannst, das sehe ich, kann eben schon positiv sein. Aber die Welt, so wie wir sie kennen, glaube ich, die wird sich einfach komplett verändern. Und ich sehe einfach nicht, dass die meisten das erkennen. Ich sehe, die kriegen das ein bisschen mit und dann benutzen sie jetzt so ChatGPT und sagen, ah, das ist ja toll, da kann man meine E-Mails beantworten oder so. Aber die sehen gar nicht das große Ganze, was da, weil ChatGPT eigentlich wirklich nur an der Oberfläche ist. Es geht viel, viel tiefer. Und was da die ganze Zeit rauskommt. Früher waren so die Entwicklungen, haben immer Ewigkeiten gedauert, wenn irgendwas Neues rausgekommen ist. Die kommen jetzt fast täglich, gibt es neue Sachen, die bei rauskommen. Und die einfach sehr, sehr viele Berufsfelder einfach umschmeißen wird. Und da sage ich so, ja, dafür sind wir gesellschaftlich nicht vorbereitet, das schulische Wesen ist nicht damit vorbereitet, Universitäten sind, die kommen jetzt schon nicht mit klar, dass jetzt ChatGPT die ganzen Aufsätze so schreiben kann, dass ich sagen werde, ich bin gespannt, was da passiert. Und ich persönlich bin da sehr optimistisch für uns. Ich habe mich natürlich auch sehr challengen lassen, auch durch KI. Wie ist unser Unternehmen, wie ist es aufgestellt, wie ist die Zukunft, was müssen wir machen? Und gerade Kleinunternehmen haben tatsächlich teilweise sogar mehr Chancen. Glaube ich. Nochmal, es ist nur mal eine Theorie. Ich habe mich auch getäuscht schon in der Vergangenheit, aber das ist wirklich, ich würde mir wünschen, wenn Leute da so ein bisschen mehr aufwachen würden.
Du, wir werden diesen Podcast aus den sogenannten digitalen Annalen in den nächsten Jahren nochmal rauskramen und dann machen wir eine Soll-Ist-Analyse.
Oh Stuart hat schon, schau an, der Wahrsager.
Stuart hat es damals schon gesagt, hätten wir mal diesen Podcast bis zum Ende gehört. Du, ich trete hier immer mit der Versprechung an, das ist ein Halbstünder, wird es natürlich wieder nicht. Wir überziehen hier grandios. Von daher, letzte Frage an dich und dann ist auch die Brezel bitte mal richtig deine. Oh. An welcher Stelle hättest du dir gerne mal einen Ratschlag gegeben? Welcher wäre es gewesen und was hätte es verändert?
Ja, zwei. Also wirklich in dem, ich würde mir wünschen, dass das Leute nicht nur verstehen und jetzt, die werden das sowieso alle sagen, ja, ist ja klar, aber dieses nichts persönlich zu nehmen, das ist für mich etwas, das ist so fundamental, weil das bedeutet im Prinzip, dass du aufhörst, von deinem Ego her immer alles zu verteidigen und dich zu rechtfertigen, sondern einfach bloß, du verstehst mehr dich selbst zum einen. Und du kannst dich viel mehr mit dir beschäftigen, wer du eigentlich tatsächlich bist. Aber vor allem kannst du viel besser mit diesen Situationen draußen umgehen. Wenn dir Leute kritisieren oder sowas, wenn du weißt, dass das nichts was mit dir zu tun hat, weil die Person dich gar nicht kennt. Ja, die meisten Menschen kennen sich selber nicht. Und deswegen, wenn du irgendjemanden kennst, selbst den kennst du nicht wirklich. Und das hilft so, das ist so deep, da kann ich jetzt Ewigkeiten drüber sprechen. Aber ich sage immer nur so, das ist das eine, versucht euch damit zu beschäftigen, einfach nichts persönlich zu nehmen, wirklich, also vor allem alles Negative. Nichts davon persönlich, auf Feedbacks und sowas. Nichts persönlich nehmen, sondern das einfach nur anzunehmen, was ist davon richtig und was kannst du umsetzen und das eher als ein, ich sage immer so, ich benutze es als Spiel, als Challenge, also wenn mich jemand kritisiert zum Beispiel, dann gucke ich mir das immer an und schaue mal nach, okay, was könnte vielleicht daran, was stimmt, was stimmt vielleicht nicht, vielleicht hat das mehr was mit dieser Person zu tun und versuche mir das Beste rauszuholen und das Beste aus der Situation zu machen. Ne? Wenn ich gerne mit meinem Freund streite zum Beispiel, dann geht es mir darum, dass unsere Beziehung besser wird und dann ist es für mich einfach, mich nicht zu verteidigen, sondern oh, wenn ich jetzt irgendwas gesagt habe und ich habe ihn verletzt, dann entschuldige ich mich dafür, weil wow, das wollte ich natürlich nicht. Das heißt aber nicht, dass es jetzt meine Schuld ist, sondern ich habe einfach, was ich gesagt habe, verletzt. Sorry, tut mir leid, aber ich versuche das herauszuholen, dass, okay, was steckt dahinter? Welche Mechanismen waren da und was kann ich machen, dass die Situation besser wird? Okay, jetzt sage ich doch ein bisschen mehr, aber es geht noch viel tiefer. Und das andere ist, ich habe jahrelang ich habe mich im Prinzip, nach einem Prinzip gelebt und zwar, ich lebe nur ein Jahr. Also seit 20 Jahren, genau, seit 20 Jahren ungefähr, lebe ich genau danach. Also ich lebe immer nur so, als wenn ich ein Jahr zu leben hätte. Das ist meine Entscheidungen, die ich habe, meine Freunde, die ich sehe, was ich alles mache, das mache ich immer so, als wenn ich ein Jahr zu leben hätte. Und das hat wunderbar funktioniert. Bis vor 2 Jahren ungefähr. Vor 2 Jahren hat's angefangen bei mir, irgendwas stimmt nicht in meinem Leben. Ich wusste nicht mehr, was los ist. Und bis dahin war ich immer fest davon überzeugt, das ist so, so lebt man, ja, immer nur in einem Jahr, weil dann wird man, schätzt man. Man trifft sich mit den richtigen Leuten, man vergeudet seine Zeit nicht, was man absolut damit macht. Ich kann es nur empfehlen, es ist mega gut. Allerdings,
du bist sehr im Moment dann, ne?
Ja, du bist sehr im Moment. Was ich aber nie bedacht hatte, ist, dass man vielleicht doch länger leben könnte als ein Jahr. Also es war schon natürlich, in meinem Kopf war schon drin, naja, ich mache das, aber ich hoffe natürlich, dass ich länger lebe. Aber ich habe nur quasi das Jahr wirklich richtig geplant. Aber was jetzt neu hinzugekommen ist, ist bei mir, ja, ich lebe im Moment, als dass ich nur ein Jahr zu leben hätte, aber ich plane für ein Leben lang. Das bedeutet, dass ich jetzt sehr stark in die Zukunft schaue und noch viel, viel mehr gucke, was möchte ich eigentlich erreichen? Wo möchte ich noch hin? Wo sehe ich mich als Menschen, als Freund, als zwischen meinen Freundschaften, beruflich gesehen? Was möchte ich in der Welt noch verändern? Wo will ich mithelfen? Und das hat sehr vieles bei mir geändert in den letzten 2 Jahren und mit letztem Jahr noch mit einem richtigen Zustand, wo ich komplett lost war, weil ich irgendwie, ja, wo ich sehr stark in die Krise durchlebt habe, aber das alles geholfen hat. Das war alles super. Und seit jetzt einem halben Jahr baue ich sehr vieles auf. Es läuft fantastisch. Deswegen mache ich jetzt auch wieder sowas wie Podcasts. Ich bin sehr ruhig geworden, Social Media. Ich habe da nichts mehr gemacht oder nur so persönliche Sachen, weil ich einfach nicht mehr wusste quasi wohin. Und jetzt wird das jetzt so sehen mit einer Zeit. Ich werde wieder mehr rauskommen, aber weniger mit erhobenen Zeigefinger und mehr mitnehmend und mehr, dass ich mir sehr, sehr klar bin, was ich jetzt machen werde in den nächsten Jahren. Und da habe ich so viel Bock drauf.
Du, ich freue mich sehr darauf. Ich weiß sehr wertzuschätzen, dass wir uns an einem Moment in deinem Leben getroffen haben, wo du Podcast-ready bist. Und naja, da schließt sich jetzt auch der Kreis. Wenn mal der Kühlschrank leer ist, lass es Jonathan wissen. Jonathan, schreib mir bitte wieder die Einkaufsliste. Ich komme zum Showfix Glamour 2.0 vorbei. Stuart, ich sag vielen, vielen herzlichen Dank für deine Zeit. Das hat riesig Spaß gemacht. Und wenn ihr jetzt denkt, Showfix Glamour, Moment mal, das klingt nach mir oder aber meiner besten Freundin, dann geht bitte eine Mail raus, direktamente an vorzimmer@showfixglamour.de. Liked, shared, followed, ihr kennt die Regeln. Ich sag ciao, Kakao.
Vielen Dank nochmal für die Einladung.
Gerne.